In diesem Interview spreche ich mit Tamara, Psychologin und Gründerin von Vegan Mind, darüber, wie du als Veganerin bzw. auch als Vegetarierin friedliche und entspannte Weihnachten mit deiner nicht-veganen Familie verbringst. Tamara verrät einige Tipps und Ideen, die dir an Weihnachten, aber auch im Alltag helfen, deine Werte und Wünsche verständlich nach außen zu kommunizieren. Aber nun heißt es wie gewohnt, Ahoi und herzlich willkommen zu Nord-Nord Vegan. Ich bin Caro und gemeinsam machen wir uns auf den Weg hin zu einem bewussten veganen Leben. Ich freue mich jedenfalls total, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Ich begrüße dich ganz herzlich. Vor mir sitzt virtuell Tamara. Sie ist Psychologin und Gründerin von Vegan Mind und hat heute einige Tipps für dich mit dabei, wie du ja friedliche, vegane Weihnachten verbringst. Weihnachten ist ja so das Fest der Liebe, der Geselligkeit und der Ruhe. Gleichzeitig ist es aber auch das Fest, wo unzählige Tiere leiden und getötet werden, damit sie anschließend auf unserem Tisch landen. Und ja, es ist quasi ein Fest auch der Doppelmoral. Ich kann mich noch gut an mein erstes veganes Weihnachten bei meiner Oma erinnern, die mir wie gewohnt das traditionelle Weihnachtsgericht ganz mit Rotkohl und Klößen serviert hatte. Und dann meinte ich nur so, ja, das esse ich nicht. Dann hat sie die Gans vom Teller getan. Dann meinte ich so, ja, die Bratensoße, die esse ich aber auch nicht. Dann kam sie aus der Küche zurück und hatte so einen mini kleinen Teller, wo der letzte Kloß drauf war und ein Klecks Rotkraut. Und es stellte sich dann raus, dass das Rotkraut mit Speck war. Also saß ich dann da mit meinem kleinen Kloß. Die Stimmung war natürlich gekippt. Meine Oma war natürlich enttäuscht, traurig, vielleicht auch wütend über mich. Ne? Das haben wir doch schon immer gegessen. Wo ist denn jetzt auf einmal das Problem? Was ich jedenfalls weiß, ist, dass ich damit nicht alleine dastehe. Ich habe mal in die Community reingefragt und da kam oftmals auch zurück, dass das Thema Essen zu Diskussionen führt, dass kein Verständnis da ist, und da einfach Fronten aufeinander prallen. Liebe Tamara, magst du dich mal kurz vorstellen und vielleicht auch von deinen Erfahrungen, von deinem ersten veganen Weihnachtsfest erzählen?
Ja, sehr gern. Also auch von meiner Seite vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, ob ich Lust habe, darüber zu reden. Und ja, also ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich lebe jetzt seit über 11 Jahren vegan und gerade an Familienfeiern, wo ja Liebe geht durch den Magen, das heißt, wir Deutschen essen einfach auch sehr gerne zu Feierlichkeiten, kommt natürlich das Thema Ernährung immer mit auf den Tisch. Und an Weihnachten ist natürlich nochmal besonders spannend, weil wir da eigentlich so sehr das Bedürfnis nach Ruhe, Harmonie ja, haben mit der Familie, unsere Lieben zu sehen. Und da natürlich dann super ambivalent sind, so wie du das schon erklärt hattest, weil sich dann eben auch zeigt, wie gut wir mit dem Thema in unserer Familie sozusagen auch schon positioniert sind. Ja, also wie viel Gespräche es vorher schon über das Thema gab, ob wir vorher eher frustige Diskussionen hatten und es eher vielleicht zu Konflikt geführt hat. Das heißt, es fliegt uns im Grunde genommen alles so ein bisschen um die Ohren an Weihnachten. Hinzu kommt auch, dass auch, wenn man nicht vegan lebt, Weihnachten generell wahrscheinlich bei den allermeisten Familien emotional sehr sensitiv ist, ja, weil alle sehr hohe Erwartungen haben, wie das Weihnachtsfest zu verlaufen hat. Kennt man, also merkt man jetzt schon an der Energie vor Weihnachtszeit, alle sind mega gestresst und haben irgendwie, man hat das Gefühl, am 24. hört die Welt auf, sich zu drehen. Also es ist irgendwie auch ein sehr interessantes Phänomen und dieses Harmoniebedürfnis haben wir ja alle, genau. Ich weiß noch, dass ich in den ersten 1-2 Jahren war es wirklich sehr, sehr schwierig, weil ich eben noch nicht so klar kommuniziert habe. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie lange man schon vegan lebt, wie sicher man sich fühlt. Das heißt aber nicht, dass wenn man schon länger vegan lebt, dass man sich deswegen sicher fühlt in seinem Veganismus. Das muss ja nicht unbedingt, das eine bedingt nicht unbedingt das andere. Ich meine jetzt auch eher so, wie sicher man sich als Veganer in der Gesellschaft fühlt. Vielleicht trifft es das besser, ja, weil ich immer wieder auch erlebe in meiner Arbeit, dass Menschen wirklich schon einige Jahre vegan leben und trotzdem für sich noch nicht dieses Selbstverständnis und dieses Selbstvertrauen haben, dass sie, so wie sie sind, völlig in Ordnung sind und auch einen Umgang gefunden haben mit dem nicht-veganen Umfeld. Und bei der Familie ist es natürlich nochmal besonders wichtig für uns, dass sie uns verstehen, dass wir uns angenommen fühlen, dass wir uns geliebt und gewertschätzt fühlen. Und da kommen einfach zwei Ebenen aufeinander, die es sehr kompliziert machen.
Ja, das stimmt total. Also ich persönlich habe auch lange Zeit gebraucht, da meinen Weg zu finden. Und du hast gerade schon das Thema Kommunikation angesprochen. Kommunikation ist für so viele Dinge der kleinste Baustein neben der Ernährung, der uns beeinflusst. Also ich habe auch im zweiten und dritten Jahr immer noch Gespräche führen müssen, / Diskussionen, weil ich es nicht geschafft habe, in den Monaten davor das auch zu kommunizieren. Und damit bin ich sicherlich auch nicht alleine. Jetzt haben wir schon einige Beispiele gehört, wie so ein Weihnachtsfest für VeganerInnen ablaufen kann. Magst du das mal so ein bisschen einordnen? Also welche Konfliktpunkte bringt Weihnachten mit sich?
Mhm. Genau, also vielleicht nochmal ganz kurz, warum ich überhaupt was dazu sagen kann. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Macht aber nichts, kann ich ja kurz nachholen. Genau, also für mich, als ich vor 11 Jahren vegan wurde oder Veganismus für mich entdeckt habe, war ich damals schon Psychologin und habe promoviert an der Uni. Und ich war wirklich auch schwerst traumatisiert, kann ich heute sagen. Ja, also ich war wirklich emotional traumatisiert. Ich dachte, ich verstehe die Welt nicht mehr, als ich... Ich war damals schon so eine inkonsequente Vegetarierin. Also mir hat Fleisch immer gut geschmeckt. Ich habe vegetarisch gelebt, weil ich dachte, okay, ich kann ein Tier selber nicht töten, also sollte ich es nicht essen. Aber habe immer wieder Ausnahmen gemacht, weil es mir eben gut geschmeckt hat. Und bin dann auf eine Veganerin gestoßen, die mir so wirklich die Augen geöffnet hat, dass das, was ich mache, überhaupt nicht zu meinen Werten eigentlich passt. Und habe dann erstmal mit einem veganen Probemonat gestartet. Und habe dann erst, nachdem ich einen Monat schon vegan quasi gelebt habe, angefangen, mich auseinanderzusetzen mit der Massentierhaltung und den ganzen Hintergründen. Und das hat mich so schockiert, das hat mir wirklich wie so den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich dachte auf einmal, es ist nichts mehr, wie ich immer dachte, wie die Welt funktioniert. Ja, also es ist ja wirklich eine krasse Bewusstseinserweiterung, weil auf einmal du realisierst, dass die Welt für ganz viele Tiere so grausam ist und dass wir Menschen in der Lage sind, so gewaltvoll mit ihnen umzugehen. Und allein dieses Wissen führt zu ganz vielen, bei ganz vielen Menschen wirklich zu einer Erschütterung erstmal in dem eigenen Weltbild. Also mir ging es wirklich so, ich wusste gar nicht mehr, was soll ich noch glauben. Ich dachte, ich bin umgeben von irgendwelchen Psychopathen. Also es hat auch zu ganz viel Trennungsgefühlen geführt mit anderen Menschen. Und vor allem bin ich dann hin und dachte, okay, dann ist es jetzt meine Aufgabe, mit anderen Menschen darüber zu reden, wie es wirklich aussieht, um ihnen auch die Augen zu öffnen. Und dann wurde ich noch nicht mal dafür, ich wollte ja nicht abgefeiert werden oder so, aber wenigstens ein Verständnis oder ein Interesse. Und stattdessen wurde ich nur abgelehnt. Und ich glaube, dass das wirklich einer der krassesten Konflikten ist für die allermeisten vegan lebenden Menschen, dass sie sich auf der einen Seite so sehr mit diesem Veganismus identifizieren. Wir haben das Gefühl, oh mein Gott, das ist einfach zu 100% nicht nur richtig, sondern es fühlt sich auch total nach mir an. Also ich dachte wirklich so, das ist das, wonach ich mein Leben lang gesucht habe. Das bin ich, ja. Und dann gehen wir damit ins Gespräch mit Menschen, die wir lieben, mit Fremden, und wir kriegen die ganze Zeit nur Ablehnung gefühlt entgegen, ja, oder Desinteresse oder Unverständnis. Und natürlich ist dann der Konflikt, okay, also entweder mit mir stimmt etwas nicht oder mit der Welt stimmt etwas nicht, aber irgendwas passt hier überhaupt nicht mehr sozusagen zusammen. Das war sozusagen mein Ausgangspunkt. Und ich habe das Glück, dass ich damals eben schon Psychologin war und promoviert habe. Und ich bin wirklich so deep gedived in die psychologische Forschung. Ich habe alles inhaliert zum Thema Psychologie des Tiereessens, Verhaltenspsychologie, Sozialpsychologie, also auch Phänomene zwischen sozialen Gruppen, Vorurteilsforschung, Stereotype, Diskriminierungen. Also das alles war sozusagen mein Fokus. Und das hat mich tatsächlich auch gerettet aus meiner depressiven Phase, die ich damals hatte, weil ich mit meinen Emotionen nicht umgehen konnte. Ja? Und ich habe dann quasi über das Wissen einen anderen Umgang für mich gefunden. Heute bin ich eigentlich der Meinung, und deswegen mache ich ja auch das, was ich mache, dass jeder vegan lebende Mensch dieses psychologische Wissen haben muss, weil das wirklich die absolute Veränderung bringen kann. Weil wir einfach zwei besondere Herausforderungen haben. Einmal verstehen wir nicht, wie dieses nicht vegane System funktioniert und vor allem, welche psychologischen Prozesse und Mechanismen darin wirken. Das heißt, wir denken, wir kommunizieren mit unserem nicht veganen Partner, mit unseren Eltern auf Augenhöhe. Aber das stimmt nicht. Sondern wir haben ein komplett anderes Bewusstsein. Bewusstsein nicht im Sinne von Spiri, sondern Bewusstsein im Sinne von präsentem Wissen und Dingen, die wir assoziieren. Und unser Gegenüber sitzt in seiner Blackbox. Ja, also unser Gegenüber hat einfach nicht dieses Bewusstsein. Und wir versuchen dann die ganze Zeit zu sagen, hier, versteh mich doch bitte. Aber der Punkt ist, wir verstehen ja unser Gegenüber noch nicht mal. Das heißt, das, wo wir ansetzen können, ist immer erstmal den anderen zu verstehen, warum derjenige sich jetzt gerade so bescheuert verhält. Weil ich meine, sind wir mal ehrlich, die meisten sagen bescheuerte Sachen und tun bescheuerte Sachen. Und der zweite Punkt, wo wir ansetzen können, ist immer bei uns selber zu gucken, okay, was brauche ich jetzt eigentlich, um anders mit den Emotionen umgehen zu können, um anders kommunizieren zu können, weil das hat auch immer was mit dir zu tun. Ja, vielleicht kommt dadurch, und deswegen ist vegan zu leben auch eine Riesenchance zur persönlichen Weiterentwicklung, weil du auf einmal merkst, oh krass, ich habe voll das Problem, mich selbst zu vertreten in meiner Familie. Ich habe voll Angst davor, abgelehnt zu werden, wenn ich nicht mehr so bin wie sie. Und das sind ganz normale menschliche Prozesse. Ja? Also jeder Mensch hat irgendwo Angst davor, aus seiner Community rausgeschmissen zu werden, ja, oder eben abgelehnt zu werden, wenn wir das Gefühl haben, wir gehören nicht mehr dazu. Und das kommt sozusagen geballt alles zusammen. Und wenn wir es bis Weihnachten nicht geklärt haben, dann fliegt es uns an Weihnachten um die Ohren.
Also ich muss sagen, ich habe hier gerade Gänsehaut, weil ich mich so in deinen Worten wiedergefunden habe. Ich bin, weiß nicht, wie es dir geht, relativ jung Vegetarierin damals geworden. Also ich war 15, 16, hatte da so eine Doku gesehen und da dachte ich mir, raus in die Welt. Das erzähle ich jetzt einfach allen, die gucken sich die Doku an und dann fertig. Ne? Dann Problem gelöst. Also ne, das ist doch dann logisch. Und ich habe dann mit 18, 19 angefangen, einen Studiengang zu studieren, der sehr männerlastig war. Also da waren sehr viele Heavy-Metal geprägte Personen dabei. Und ich, kleines Mädel, in Anführungsstrichen, stand dann so davor und habe denen erzählt, ja, aber das können wir doch nicht machen und die Tiere, ne? Und bin dann da relativ schnell in die Schranken gewiesen worden, auch sehr drastisch und hart. Was dann dazu geführt hat, dass ich mich so in meine Bubble zurückgezogen habe. Also ich habe dann wirklich aufgehört, darüber zu sprechen. Ich habe dann einfach mein Ding gemacht und habe versucht, eben mit dem, was ich tue, Menschen zu begeistern. Was im Umkehrschluss aber dazu geführt hat, dass ich sehr, sehr lange Vegetarierin war. Also ich bin erst vor 4, 5 Jahren dann auf die vegane Schiene gewechselt, auf die vegane Ernährung, was einfach dazu geführt hat, dass ich einen Zeitungsartikel in einem Supermarkt gelesen habe, in einem kostenlosen Prospekt, wo ich warten musste. Und da stand dann halt auch drin, wer den Käse isst, muss auch das Tier essen. Und dann war so, boah, buff, ja. Und erst da habe ich wieder angefangen zu sprechen und so wirklich nach außen zu gehen. Und ich glaube, dieser Schritt fällt vielen dadurch, dass sie so negative Erfahrungen machen, so unheimlich schwer. Jetzt ist es aber so, dass wir an Weihnachten plötzlich dastehen. Was tun wir?
Ja, also das allererste, was ich immer jedem sage, und da kommt jetzt nicht nur, ne, es ist nicht nur psychologische, akademisches Wissen, sondern einfach auch, weil ich mich in den letzten Jahren mega intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe. Das heißt, ich habe sozusagen mein akademisches, psychologisches Wissen mit dem ganzen Persönlichkeitsentwicklungs-Stuff kombiniert, weil ich mit der akademischen Psychologie irgendwann an dem Punkt nicht mehr weiterkam, ja. Und ich wollte unbedingt verstehen, wie eigentlich menschliche Verhaltenspsychologie funktioniert. Das lernen wir nicht so wirklich an der Uni, ja. Und was für mich so wichtig war, wirklich zu erkennen, ist, dass wir jeder von uns hat mega die Macht auf sein Erleben durch das, wie wir denken. Warum? Emotionen werden immer durch Gedanken in fast, also wirklich nicht immer, aber in einem sehr, sehr großen Teil werden unsere Gefühle durch die Art und Weise, wie wir Dinge wahrnehmen, interpretieren, bewerten, ausgelöst. Ja, das heißt, wenn ich per se davon denke, okay, ich habe in der Vergangenheit eine negative Erfahrung gemacht, wenn ich über Veganismus oder meinen veganen Lifestyle gesprochen habe, und wenn ich dann davon, aufgrund dieser Erfahrung denke, ich werde in Zukunft auch nicht verstanden werden, ich werde auch eine negative Erfahrung machen, dann hat das schon einen Mega-Effekt. Es hat einen Effekt darauf, mit welchen Gefühlen du ins Gespräch gehst. Es hat einen Effekt darauf, ob du überhaupt das Gespräch suchst oder ob du von vornherein schon denkst, oh nee, das bringt's eh nicht. Und was macht der Gedanke, es bringt's eh nicht, es macht eh keinen Unterschied. Der führt eher zu Traurigkeit oder zu Wut oder zu Verzweiflung, zu Hilflosigkeit. Das heißt, wir müssen wirklich, wir können da sehr analytisch rangehen und uns anschauen, wie reagiere ich emotional eigentlich auf das, was ich denke. Und da gilt es, eine andere Ebene einzunehmen. Und das war etwas, was neben Veganismus der zweite Gamechanger für mich war, dass ich verstanden habe, ich kann eine Metaebene auf mich selber einnehmen. Ja, das habe ich aber nicht verstanden, weil ich einen Doktor in der Psychologie habe und mir das ganze Wissen reingefahren habe und wissenschaftlich denken kann, sondern das habe ich gelernt dadurch, dass ich es geübt habe, weil das ist nichts, was wir einmal lernen, einmal wissen und dann umsetzen können, sondern das ist wirklich hartes Training. Immer wieder dieses Bewusstsein über dich selbst zu haben. Und für mich war die Info aber schon maßgeblich verändernd, dass ich verstanden habe, wie ich denke, beeinflusst, wie ich mich fühle. Das heißt, das allererste, was wir alle machen können, ist erstmal uns zu überlegen, wie will ich es eigentlich haben? Ja, wie will ich eigentlich Gespräche führen mit meinem Umfeld? Was wäre denn eigentlich mein Wunschzustand an Weihnachten? Weil und das ist individuell verschieden, für die einen kann es sein, dass sie sich total wünschen, einfach in Ruhe Weihnachten zu feiern. Die wollen gar nicht mega unter Leute gehen und trauen sich das aber nicht einzufordern. Andere haben total das Bedürfnis, dass ihre gesamte Familie an Weihnachten vegan mit ihnen isst. Dann wäre das ein Ziel. Der Dritte wiederum sagt, es ist für mich völlig in Ordnung, wenn der andere das isst, was er will, aber ich möchte keinen blöden Spruch darüber hören. Ja, also das heißt, es gilt hier wirklich individuell für dich zu gucken, was ist wirklich dein Herzenswunsch und da auch wirklich ehrlich mit dir zu sein und nicht quasi dir das zu wünschen, was du meinst, was möglich ist, sondern dir das zu wünschen, was du wirklich willst und dir das erstmal zu erlauben. Das ist schon, finde ich, die Baseline, ja. Und allein da tun sich ganz viele schon schwer, weil es ist immer leichter zu sagen, was man nicht will, anstatt zu sagen, was man eigentlich will.
Ja, du hast gerade schon das Thema Emotionen in den Raum geworfen, vor allem negative Emotionen, Wut, Trauer, Enttäuschung. Das ist ja schon so eine Abwärtsspirale, in die man sich begibt. Und da jetzt quasi wieder rauszukommen, in Kombination, da fehlen auch noch so Worte wie harte Arbeit, das sind ja erstmal Dinge, die viele scheuen.
Ja, das stimmt, aber was auch wieder ein Bewusstseinsding ist, wie hart ist dein Leben denn jetzt, wenn du es so lässt? Also, ne, ich kann dir nur sagen, aus meiner Erfahrung mit mir selbst und auch wirklich, ich habe so viele, über hunderte Veganerinnen und Veganer in meinen Workshops, in meinen Programmen schon gesprochen, gesehen. Wir Menschen geben uns manchmal mit Dingen zufrieden, die uns wirklich überhaupt nicht gut tun, die absolut dysfunktional sind, nur weil wir denken, wir könnten es nicht verändern. Und das ist die größte Lüge, die uns unser Verstand da oben erzählt, weil unser Kopf, ja, also so wie unser Gedankensystem funktioniert, der meint halt, das, was wir kennen, ist immer sicher. Egal wie scheiße es ist, egal wie anstrengend es ist, aber das ist safe, das kennen wir ja. Ja, wir wissen, wir können überleben. Alles andere außerhalb dieses Bekannten und Gewohnten fühlt sich immer erstmal unsicher an, weil wir Angst davor haben, wir könnten etwas verlieren, wir könnten irgendwas riskieren, zu verlieren, es könnte irgendwie gefährlich sein, es könnte zu anstrengend sein. Und dabei vergessen wir, hinzugucken und uns zu überlegen, was kostet es mich eigentlich, in dieser Situation jetzt zu bleiben, die ich jetzt habe. Und ich weiß, dass ganz viele sagen, ihnen fehlt die Lebensfreude, ihnen fehlt, dass sie einfach authentisch sie selbst sein können, ihnen fehlt auch, sie haben eigentlich das totale Bedürfnis nach Verbindung, nach emotionaler Verbindung mit anderen Menschen, sie wollen gesehen werden, sie wollen wirklich da diese Trennung überwinden und wir geben uns mit Dingen zufrieden, die wir eigentlich gar nicht wollen.
Jetzt ist ja die vegane Bewegung sehr feminin geprägt, also in meinem Umfeld sind es vor allen Dingen berufstätige Frauen, Mütter, die sich für die vegane Ernährung jetzt speziell interessieren.
Das stimmt zum Teil, aber wenn wir hingucken, wer die vegane Bewegung anführt, ist es sehr männlich geprägt. Auch ein sehr interessantes Umfeld, also ein sehr interessanter Punkt. Und dann denken alle Frauen, und jetzt, ich muss kurz da einhaken, aber es ist mir ganz wichtig, dann denken alle Frauen, wir müssten jetzt genauso rational argumentieren können, wie das irgendwelche männlichen Tierrechtsaktivisten tun. Und dabei vergessen wir, dass unsere Superpower unsere emotionale Intelligenz ist.
Also da wollte ich auch gerade so ein bisschen drauf hinaus. Also ich sehe das, tatsächlich hatte ich ein ganz ähnliches Gespräch mit meinem Mann, dass so dieser Kopf wieder sehr männlich geprägt ist und die große Basis aber weiblich. Und wie gesagt, also es sind die Basis sind die Frauen, es ist sehr feminin, berufstätig, Mütter. Das heißt, wir haben 1000 Dinge im Kopf, To-Do-Listen, die kein Ende nehmen. Und jetzt sollen wir uns irgendwie auch noch überlegen, wie möchte ich denn jetzt Weihnachten verbringen? Und eigentlich möchte ich doch nur, dass es friedlich ist und dass alle am Tisch sitzen. Wie finde ich so meinen Weg zur Kommunikation wieder?
Also auch da, erstmal, wie willst du es haben? Zweitens, wie leicht oder schwer fällt es dir, deine Bedürfnisse einzufordern? Und ich meine wirklich einzufordern. Also eben, wir Frauen sind auch sehr harmoniebedürftig, was ja auf der einen Seite auch definitiv ein Teil unserer emotionalen Intelligenz ausmachen. Auf der anderen Seite vergessen wir oft, dass wir mega die Macht haben, andere auch emotional zu führen. Das heißt, und das sehe ich auch immer wieder, wenn wir als Frauen einfach sagen, okay, das ist für mich, ich setze das jetzt. Also wenn du jetzt veganes Weihnachten feiern willst und vielleicht sogar auch noch kochst, dann könntest du sagen, bei mir gibt's nur veganes Weihnachten dieses Jahr. Ich entscheide das und ich frage nicht alle anderen, ob die das auch so in Ordnung finden, sondern ich entscheide das. Das heißt, ich übernehme die Verantwortung und gehe da durch, halte es vielleicht auch aus, dass vielleicht ein paar erstmal rummöpern, aber ich kann ja auch hingehen und sagen, okay, dafür übernehme ich auch wirklich alles. Die gesamte Organisation und so weiter und die meisten Frauen haben eh schon die gesamte Organisation. Das heißt, wenn wir mal ehrlich sind, organisieren wir eh schon alles, dann können wir es auch so organisieren, wie es für uns passt. Und kann man auch einfach sagen, hier, wenn man jetzt so den Hardcore-Fleischessenden Partner zum Beispiel zu Hause hat, der noch nicht wirklich offen ist für Veganismus, kann man es einfach auch als Bitte formulieren. Das ist in Ordnung. Wir können von unserem Partner, von unserer Familie, von unseren Lieben erwarten, dass sie eine Bitte uns erfüllen. Ja, also auch da möchte ich nur wirklich jeden dazu einladen, das für sich auch wirklich einzufordern. Klar, wenn wir jetzt zum Essen eingeladen sind, wohin, sieht es ein bisschen anders aus, dann können wir immerhin trotzdem eine Bitte äußern, auch das geht. Und wenn der nicht nachgekommen wird, dann muss man sich halt überlegen, okay, warum wird dieser Bitte jetzt nicht nachgekommen? Ist die Beziehung generell vielleicht nicht so intensiv, ja, oder nicht so liebevoll, dann gibt es da auch Möglichkeiten. Oder du sagst halt, okay, ich bringe was mit, weil ich möchte jetzt nicht, dass alle nach meiner, sich anpassen müssen. Auch das ist in Ordnung, das zu sagen, aber dann geht es darum, das bewusst für dich zu entscheiden, damit du nicht das Gefühl hast, du hast keine Wahl gehabt, sondern wir haben immer eine Wahl.
Wie wichtig ist gegenseitiges Verständnis in diesem ganzen Kommunikationsprozess? Muss ich als Veganerin ganz, ganz viel Verständnis aufbringen für mein Gegenüber, wenn es auf die Gans sozusagen besteht?
Ja, also ich finde, es ist mega wichtig, die psychologischen Hintergründe zu verstehen und die psychologischen Prozesse zu verstehen, warum jemand sagt, aber ich bestehe auf meine Gans. Ja, also dieses psychologische Wissen zu haben, weil das mega deeskalierend ist. Ja, weil das meistens ist es ja so, dass wenn wir dann auf etwas bestehen, nehmen wir an, dass es zu einem Konflikt kommt. Und genau das ist ja die Kunst, dass wir sozusagen unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Standpunkte vertreten, ohne dass es zum Konflikt kommt und wir gemeinsam eine Lösung finden. Das heißt, wenn du einen Hardliner gegenüber hast, der null auf deine Bedürfnisse eingeht, dann kann man sich schon fragen, möchte ich mit dieser Person überhaupt Weihnachten feiern? Und da sage ich immer, wir können unsere Familie lieben, aber wir müssen nicht unbedingt mit ihr Zeit verbringen. Also es ist, wie viel Zeit du mit jemandem verbringst, ist kein Beweis dafür, dass du ihn liebst. Also es ist wirklich ganz wichtig. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du bist in einer toxischen Beziehung mit dieser Person, dann ist die Frage, willst du wirklich das Fest der Liebe mit dieser Person feiern? Ja, das ist aber quasi die persönliche Ebene. Und für die Gesprächsführung hilft es enorm, dieses Verständnis zu haben, aber nicht aus falsch verstandenem, dann gebe ich eher nach oder ja, dann gebe ich eher klein bei, darum geht's nicht, sondern Verständnis wirklich in dem Punkt, dass man sagen kann, ich verstehe deine Perspektive, ich sehe, dass das das und das bei dir auslöst und bei mir löst es das und das aus, mir geht es so und so. Also wirklich dieses Verständnis, um mehr zu connecten, anstatt sich unterzuordnen.
Ja, das führt ja meistens eher mehr zu einem Gefühl der Trennung und dann sitzt man da wirklich an zwei ganz unterschiedlichen Enden und tatsächlich, ich habe mittlerweile Jäger in der Familie, also wir sind wirklich zwei gegenüberstehende Lager und wir schaffen es aber mittlerweile dennoch an Weihnachten eine Lösung zu finden. Das hat lange Zeit gedauert, ich glaube Geduld, also neben Verständnis ist vor allem auch Geduld das Wichtige, was damit reinzählt.
Genau, weil der andere hat seinen eigenen Prozess und wir werden diesen Prozess nicht beschleunigen, wenn wir versuchen, ihn irgendwie emotional zu manipulieren. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir nicht unsere Emotionen ausdrücken dürfen, ja, sondern es ist eher die Frage, habe ich das Gefühl, und wenn ich viele frustrierende Diskussionen führe, dann kann es wirklich dahinter stecken, dass man das Gefühl hat, ich muss denjenigen jetzt mit Emotionen irgendwie in eine Richtung drücken. Ja, und das höre ich auch immer wieder, dass man denkt, okay, der andere muss sich jetzt schämen oder der muss sich dann irgendwie schuldig fühlen. Warum denn? Also das ist nicht die Emotion, die Menschen motiviert, in die Handlung zu gehen, sondern Scham und Schuld, wenn wir das auslösen, also absichtlich auslöst bei unserem Gegenüber, führt es ja eher zur Rückzugunft, zur Verteidigung. Genau, und man muss sich einfach immer bewusst machen, die meisten haben eh Scham- oder Schuldgefühle bei dem Thema. Sonst würden sie erst gar nicht sich so verhalten, auch wenn sie das nicht bewusst haben, auch wenn sie das sich nicht eingestehen wollen häufig. Aber es geht hier darum, um die große philosophische Frage, ist es in Ordnung, andere Lebewesen zu töten, ja oder nein? Und die allermeisten Menschen haben sich nie bewusst dafür entschieden, sondern wir sind halt in der Gesellschaft aufgewachsen, in der es als normal gilt, Tiere zu essen. Aber wer hat sich schon, außer wir vegan lebende Menschen, ja, oder auch Vegetarier von mir aus, mal die bewusste Frage gestellt, ist es für mich in Ordnung, andere Lebewesen zu konsumieren, zu töten, einzusperren?
Und tatsächlich ist das ja auch keine Frage, die man am Weihnachtstisch so mir nix, dir nix mal schnell beantwortet.
Nee, und wenn, sollte man das vor allem nicht beim Essen machen. Also, ne, weil wenn jemand gerade Fleisch isst, dann ist er genau in diesem Moment in einer großen Dissonanz. Wenn du ihn dann auch noch bewusst damit konfrontierst, dann hat er im Grunde genommen gar keine andere Wahl, als in die Verteidigung zu gehen. Weil was soll er sagen? Stimmt, du hast recht, bin ein schlechter Mensch, das Fleisch ausspucken und also, das ist zu viel erwartet. Das ist, da gehört so viel Stärke dazu und so viel Selbstreflexion dazu, wo ich denke, das haben die wenigsten. Das habe noch nicht mal ich. Also wenn ich irgendwie gerade Scheiße gebaut habe und mir dann jemand in dem Moment sagt, du hast gerade Scheiße gebaut, bin ich nicht die Erste, die ruft, ja stimmt, du hast recht. Wer verhält sich denn so? Sondern da kommt ja immer erst mal das eigene Gefühl hoch und das ist dann meistens Scham oder Schuld. Und dann gehen wir erstmal in die Verteidigung, weil wir das ja erstmal das Gefühl für uns verarbeiten müssen.
Ja, super spannend. Ich mache das genauso.
Das ist ein total, also völlig menschlicher, normaler, ja, aber völlig nachvollziehender menschlicher Mechanismus.
Ja, es ist fast schon ein Reflex, ne? So ein Selbstschutz. Ja. Das, wie kann ich denn jetzt aber Menschen motivieren, fernab des Weihnachtsessens, sich einmal mit dieser Frage auseinanderzusetzen?
Also ich finde, nochmal kurz auf das Weihnachtsthema. Wir müssen uns an Weihnachten überlegen, was ist jetzt unsere Intention. Und vielleicht geht es an Weihnachten, vor allem wenn es jetzt gerade Weihnachten vor der Tür steht, nicht darum, meine Familie zu veganisieren, sondern vielleicht geht es eher darum, erstmal eine Lösung zu finden, wie wir als Familie, wenn wir nicht alle vegan sind, gemeinsam dieses Fest feiern wollen. Und das andere ist sozusagen die Frage generell, wie kann ich Menschen mehr für Veganismus öffnen? Und auch da ist meine Erfahrung, dass je mehr wir Verständnis haben für die psychologischen Prozesse, die ablaufen bei unserem Gegenüber, als auch generell, welche Prozesse in Veränderungsprozessen zum Tragen kommen, dann können wir viel besser auf unser Gegenüber eingehen. Das heißt, die meisten versuchen, das Gegenüber schon davon jetzt zu überzeugen, dass vegan Leben super ist, und der andere hat noch gar keine Motivation überhaupt entwickelt. Ja, das heißt, bevor jemand sein Verhalten verändert, muss er erstmal eine Motivation haben. Und nur weil für uns die Motivation vielleicht die ist, dass wir keine Gewalt Tieren gegenüber unterstützen wollen, heißt das nicht, dass das für unser Gegenüber genau in dem Moment auch die richtige Motivation ist. Sondern vielleicht ist für den viel spannender, seinen Bluthochdruck zu minimieren. Ja, und dann gilt es darum, auf das Gegenüber eingehen zu können, was derjenige für sich gerade als wichtig und relevant erachtet und nicht meine Motivation, ihm sozusagen überzustülpen. Und dann wird es wirklich effektiv, ja? Also wenn wir das verstanden haben, was der eigentliche Punkt ist, dann können wir effektiv kommunizieren. Das gelingt aber den allermeisten nicht, weil wir noch so sehr mit unseren eigenen Emotionen beschäftigt sind in der Art und Weise, wie wir kommunizieren.
Das heißt, der erste Punkt wäre erstmal seine eigene Gefühlslage einzuordnen?
Ja, und zwar nicht nur in dem Moment, sondern generell erstmal für sich zu verstehen, wie ich mich besser regulieren kann, unabhängig davon, was mein Außen gerade macht. Und das ist Königskür, definitiv. Aber aus meiner Erfahrung, aus den Mentorings mit den Menschen, mit denen ich arbeite, ist es wirklich so, ich sage am Anfang immer, die erste Zeit, wir fokussieren uns nur auf uns. Das Gegenüber lassen wir erstmal gegenüber sein. Es geht erstmal wirklich, den Fokus auf dich zu richten. Und auf einmal, das ist wirklich super spannend, werden Familienmitglieder wie von alleine vegan. Weil der Druck raus ist aus dem System, ja, weil wir anfangen, auf einer anderen Ebene mit dem anderen zu kommunizieren, weil uns möglich ist, wirklich uns zu öffnen, ja, wirklich uns mitzuteilen und nicht in diesem du musst und du, sondern wirklich auf der Beziehungsebene ganz anders wirken können. Und das ist einfach genial. Also das ist wirklich mit das Effektivste, dass man wirklich immer sagen kann, das, was in dir innen passiert, wird ja auch immer von deinem Außen gespiegelt. Das ist nichts Esoterisches oder Spirituelles. Klar, kennen wir auch aus der Spirit-Szene und die hat ja auch recht. Aber es ist ein psychologisches Phänomen, ja? Weil natürlich das, wie du denkst und wie du fühlst, welche Einstellungen du hast, über was du dich identifizierst, wirkt immer auf dein Verhalten. Ob es jetzt nonverbales oder verbales Verhalten ist, ja, wie du auf Menschen zugehst, mit welcher emotionalen Stimmung du auf Menschen eingehst, hat immer einen Effekt. Und das ist ja auch das Geniale. Das heißt, unser Gegenüber spiegelt es uns immer direkt. Die Frage ist nur, sind wir bereit hinzugucken, was es jetzt mit mir zu tun hat? Und nehmen wir es auch sozusagen nicht als Bürde, sondern wirklich als Geschenk und als Möglichkeit wahr? Weil wenn wir das verstanden haben, wie wir diese äußeren Reflexionen sozusagen für uns nutzen können, können wir mega schnell diese Themen transformieren.
Das ist sehr, sehr spannend. Also wir sind hier tief in der Psychologie drinne. Das Ganze setzt ja voraus, dass man auch ein Gefühl dafür entwickelt, ne? Auch man selber sich dafür öffnet, okay, das ist jetzt die Reaktion meines Gegenübers. Was habe ich denn jetzt eventuell falsch gemacht, dass ich jetzt hier gerade angeschnauzt werde vielleicht? wenn es jetzt hier ZuhörerInnen gibt, die feststellen, okay, ich bin in dieser Du und du musst doch und du, ja, Gesprächsführung, und sie sich aber wünschen, quasi das zu verändern. Gibt es einen Tipp von dir, wie man damit starten kann?
Ja, also der allererste Tipp wäre, raus aus dem richtig und falsch zu gehen. Weil wir haben nie was falsch gemacht, weil dieses richtig und falsch, guck mal, wenn ich zu mir sage, ich habe jetzt hier versagt oder ich habe was falsch gemacht, dann richte ich direkt wieder eine Bewertung über mich, dann gehe ich wieder in die eigene Verurteilung rein. Und diese Verurteilung führt ja dazu, macht ja so eine Negativspirale auf. Das heißt, das allererste ist immer Selbstbeobachtung und raus aus der Verurteilung rein in, okay, ist das jetzt gerade funktional oder dysfunktional? Das heißt, aus einer psychologischen Perspektive gibt es kein richtig und kein falsch. Jeder hat immer Recht oder jeder hat immer Unrecht. Aber ja, also aus seiner Perspektive hat immer jeder Recht. Deswegen ist es auch, alles, was wir glauben, was wir denken, ist immer für uns wahr, weil unser Verstand macht da keinen Unterschied. Deswegen haben wir früher auch geglaubt, die Erde ist eine Scheibe anstatt eine Kugel. Ja, und Menschen, die behauptet haben, das ist nicht so, wurden mit Morddrohungen. Also das ist ja wirklich, der Mensch funktioniert so. Das, was du weißt, deswegen ist Bewusstsein ja auch so ein krasser Gamechanger. Und eben nicht nur im Sinne von leerem Wissen, sondern wirklich bewusst zu sein, ist immer wieder eine Entscheidung. Das ist kein überdauernder Zustand, sondern wir müssen uns dafür entscheiden, bewusst sein, jetzt auf ein Thema zu geben. Das heißt, deswegen ist Selbstbeobachtung der erste Schritt. Erstmal dich selbst zu beobachten, wie reagiere ich eigentlich in bestimmten Situationen, wie fühle ich, was stecken da für Gedanken dahinter, um das erstmal für dich zu erkennen, was da eigentlich los ist, weil wir schützen uns immer. Es ist eigentlich sehr simpel. Es geht immer um Schutz. Das heißt, je mehr du auch an dir selbst arbeitest und dich sicher mit dir selbst fühlst, dir selbst vertraust, dich wohlfühlst mit dir, umso unangreifbarer wirst du auch. Warum? Weil dein Außen dir ja immer nur das spiegelt, was du eh schon glaubst. Das heißt, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, Caro, du bist echt ein blöder Stuhl, dann würdest du denken, was sagt sie da? Ja, was sagt sie da, wie ich bin ein blöder Stuhl? Wenn du jetzt natürlich irgendwo von in dir ein Konzept hast von, ich bin mir nicht sicher, ob ich klug genug bin, könnte das Wort dumm bei dir irgendwo andocken, aber der Stuhl auf jeden Fall nicht, weil du hast sicherlich kein Selbstbild von dir repräsentiert, wo du denkst, du bist ein Stuhl, ja? Wenn ich aber sage, du bist irgendwie eine schlechte Mama, könnte das schon viel mehr wieder dich triggern, also ne, bei dir was aktivieren, wenn du irgendwo von in dir, und by the way, alle Mütter haben ein Bild einer schlechten Mutter repräsentiert irgendwo, ja, das heißt, auch da dürfen wir bewusst dran arbeiten, weil wir eben nicht nur Themen aus unserer eigenen Geschichte übernehmen, sondern wir nehmen auch Themen aus der Gesellschaft auf, wir nehmen Themen unserer Ahnenlinie sozusagen auf, ja, das ist ja nicht immer nur unser Ding. Genau, aber deswegen macht die Arbeit an deinem Selbstbild, an deiner Identität, ist sozusagen die Basis für alles, weil du einmal, das ist richtig, ist eigentlich wunderschön, du wirst immer mehr zu dir selbst, immer mehr zu der Person, die du bist in Wahrheit, unter diesen ganzen Zwiebelschichten von Prägungen, Konditionierungen, Schutzmechanismen, verletzenden Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und gleichzeitig, also ich sage, es klingt, ja, es ist für mich eine Heilungsgeschichte. Also es ist wirklich eine Selbstheilung. Wir sind da in der Lage, uns selbst zu heilen. Und je mehr wir heile werden im Sinne von ganz zu uns, umso mehr können wir auch auf andere wieder heilsam wirken. Weil wir, wenn der andere dann in Wut ungerecht wird, wir einfach bei uns bleiben können und demjenigen das wieder spiegeln können, aber in Liebe sagen, hey, das ist jetzt gerade nicht meins. Das hat gerade nichts mit mir zu tun. Das ist gerade dein Ding. Was ist denn da bei dir? Ja, also wir sind auch viel mehr in der Lage, funktional und liebevoll auf unser Gegenüber zu wirken, unser Gegenüber einzugehen.
Ich würde gerne mal noch ein bisschen praktischer werden, weil ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere Zuhörerin bei dem Wort Selbstbeobachtung sich so ein bisschen auf so einem fliegenden Teppich vorstellt, wo man drauf sitzt und dann schaut man sich so von außen zu. Es ist ja die Metaebene, die du meintest, und ich glaube, das hört sich so spirituell an, ist es ja aber im Grunde nicht. Hast du ein praktisches Tool, wie man das vielleicht tatsächlich trainieren kann, dass man mehr sich selber beobachtet?
Ja, also eins der zwei besten Punkte sind tatsächlich Meditation und eben nicht aus einer spirituellen Ebene, sondern wirklich Meditation im Sinne von, ich lerne meine Gedanken zu beobachten, wie fahrende Autos an der Straße, ohne jedes Mal in das Auto einzusteigen und den Gedanken zu Ende zu denken. Ja, das ist das eine. Deswegen funktioniert auch sowas wie achtsamkeitsbasierte Psychotherapie so mega genial, weil genau da das, ne, ist eine mit der effektivsten Psychotherapien, weil genau da das trainiert wird, diese Achtsamkeit. Achtsamkeit im Sinne von Bewusstsein zu haben über das, was gerade in mir passiert. Und das andere, was viel einfacher ist, ist einfach Schreiben. Ist wirklich auch ein therapeutisches Tool, was wir aber auch im Coaching- und Persönlichkeitsentwicklungsbereich einfach nutzen können. Das heißt, wenn du für dich jeden Tag dir 5 Minuten Zeit nimmst, aufzuschreiben, was du gedacht hast, lernst du, deine Gedanken in ein anderes Format zu übersetzen. Du könntest es auch in dein Handy aufsprechen, ja, aber wirklich diese Gedanken sozusagen aus dem Inneren in eine andere Form zu bringen, um dann zu sehen, einen anderen Blickwinkel darauf zu haben zu können, damit du überhaupt erstmal siehst und liest und verstehst, was du eigentlich die ganze Zeit denkst.
Und ich glaube, das Wichtigste an dem Punkt ist auch, dass man so ganz vorurteilsfrei ist, ne? Also, dass man den Gedanken, den man hat, auch wirklich ganz ehrlich aufschreibt und nicht dann denkt, oh mein Gott, das kann ich jetzt nicht hinschreiben.
Ja, Ehrlichkeit ist die Basis, das stimmt. Ehrlichkeit ist die Baseline, ja. Also wirklich, weil das ist ja nur, also vor sich, du kannst dich vor dir selber nicht schämen. Das bist ja nur du, ja. Also, ja, aber ich meine, natürlich, selbst, ja, Persönlichkeitsentwicklung ist nicht für jeden was, muss man auch sagen. Es ist für die, die wirklich mehr wollen. Es ist für die, die bereit sind, auch mal durch den Schmerz durchzugehen, die bereit sind, durch die Angst durchzugehen, durch die Scham durchzugehen. Selbstentwicklung ist etwas für die Mutigen. Ja, aber ich glaube, wir sind eigentlich hier in der veganen Community da mega gut dabei, weil Veganismus ist auch nur was für die Mutigen, muss man einfach sagen, ja. Also das heißt, allein dadurch, dass du schon vegan lebst oder dich für Veganismus interessierst, ja, also ich würde noch sagen, wenn du schon vegan lebst, dann bist du schon sehr mutig. Du hast definitiv deinen Mut schon geproved, ja, also unter Beweis gestellt.
Ja, tatsächlich hatte ich auch da jetzt vor kurzem im ersten Gespräch darüber, wie stark man sein muss oder kann als Veganerin, weil man eben, es erfordert viel Kraft hinzusehen, das wirklich anzuschauen, dann vielleicht auch noch die Worte zu finden und sie nach außen zu kommunizieren, um vielleicht andere darauf hinzuweisen. Es erfordert sehr, sehr viel Kraft und Mut.
Ja, genau. Und deswegen können wir da eigentlich alle einen Haken dran machen. Die Frage ist ja jetzt nicht, bringe ich den Mut auf, sondern du hast den Mut schon, also nutze ihn doch für dich. Du hast die Kraft schon, also nutze sie doch für dich. Du hast die Stärke schon, also nutze sie für dich.
Um jetzt den Bogen nochmal zu Weihnachten zu schließen. Wir bringen also diese Kraft und diese Stärke auch an Weihnachten auf. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über Kommunikation gesprochen und wie man vielleicht da sich auch darauf vorbereiten kann, wie man Gespräche führen kann. Gibt es denn noch andere Strategien, die ich anwenden kann, außer dass ich sage, ich komme nicht oder wir sehen uns nicht?
Genau, also du kannst natürlich auch sagen, du interpretierst um. Wir sind alle, Menschen sind super im Verdrängen und das ist auch jetzt gar kein negatives Konstrukt, sondern du kannst auch umbewerten, ja. Das heißt, verdrängen, ausblenden, kann man sich auch für entscheiden, weil auch da gilt halt einmal anzuerkennen, dass man sich bewusst dafür entscheidet. Also ich glaube, es ist egal, was du tust, es bringt nichts, wenn du denkst, du musst das machen oder du hast keine andere Wahl. Sondern wichtig ist, dass wir uns bewusst für etwas entscheiden und dafür dann dazu einfach auch stehen, ja. Und man kann auch die Entscheidung treffen, zu sagen, ich spreche das vorher an, ja, äußere mein Bedürfnis und ich gehe wirklich in die gemeinsame Lösungsfindung mit meiner Familie und wir sprechen darüber, was es da für Möglichkeiten gäbe. Klar, das funktioniert auch. Ich glaube aber, es fängt eben weiter vorne an, dass die meisten sich noch nicht mal die Frage stellen, wie wollen wir es eigentlich haben. Und dadurch wird es dann schwierig, weil du brauchst einen, um einen Weg für dich zu finden, brauchst du ein Ziel. Du musst wissen, wo du jetzt gerade startest, aber du brauchst auch ein Ziel, weil sonst kannst du nicht, wohin willst du dann laufen? Dann wird es diffus, ja, dann sind wir verloren. Und dieses Diffuse, wenn wir kein Ziel haben, wird es auch schwierig, bewusst zu sein. Also dann neigen wir auch eher zu einem Reaktionsmodus. Da sind wir eher unbewusst. Wir fallen in alte Muster zurück. Vielleicht fühlen wir uns schon immer nicht wirklich gesehen oder haben schon immer eine Rivalität mit dem Bruder oder der Schwester. Und dann kommen all diese familiären Themen dann hoch. Ja, und die überlagern dann eigentlich alles. Und deswegen gilt es da, ein anderes Bewusstsein reinzubringen.
Zu Beginn der Folge haben wir ja geschildert, wie so unsere ersten Weihnachtsessen und Treffen verliefen. Mich würde jetzt mal interessieren, was hat sich denn verändert oder wie ist welche Lösung hast du gefunden?
Genau, also für mich war ganz wichtig, mir das zu erlauben, zu sagen, bei mir gibt es nur vegan. Und das heißt, ich habe dann irgendwann angefangen, bei mir einzuladen. Dadurch, dass ich aber so eine klare Positionierung hatte in meinem Veganismus, ist es eigentlich fast immer so, dass egal, wo wir hinkommen, gibt es nur vegan. Ohne, dass ich das jetzt einfordern müsste. Aber ich glaube, weil ich so eine Autorität in diesem Thema gewonnen habe, weil ich so klar bin. Ja, und weil es aber sozusagen nicht in Drama verfällt. Natürlich bei großen, großen Familienfeiern ist es nicht alles vegan, aber trotzdem interessieren sich die Leute dann dafür, ja, und suchen von sich auch aus auch vegane Alternativen. Und in den ersten Jahren habe ich immer selber was mitgebracht, ich habe sehr viel darüber geredet, aber eben in einer undramatischen Energie, sondern ich habe immer erklärt, warum mache ich das, warum ist es mir wichtig, warum finde ich, ist das für alle wichtig und habe halt geguckt, okay, welche Themen sind jetzt für die Person relevant. Wenn jemand Kinder hat, gehe ich immer über das Thema die Zukunft unserer Kinder. Unsere Kinder müssen vegan aufwachsen, weil sonst, ja, also die müssen noch ein bisschen länger auf dem Planeten Erde leben. Also es gibt einfach unterschiedliche Ansatzpunkte, wie wir mit Menschen über das Thema sprechen können.
Also ich kann dieses positive Beispiel auch nur bestätigen. Bei uns war es also wir haben auch irgendwann ganz klar die Frage gestellt, wollen wir mit allen Weihnachten verbringen? Und das ist ein ganz klares Ja von unserer Seite. Dann hatten wir zwischenzeitlich diese Zwischenlösung, die du auch schon angesprochen hast. So, wir haben einfach zwei getrennte Tische. Da drüben sitzen dann die mit ihr Gans und da sitzen die ohne Gans. Aber es war trotzdem alles in einem Raum, also so, dass auch ein Austausch stattgefunden hat. Aber diese direkte Konfrontation war erstmal nicht da. Und mittlerweile bin ich ganz stolz. Dieses Weihnachten wird auch komplett vegan, obwohl nicht alle vegan sind. Und da freue ich mich besonders drauf. Also den Prozess, den du gerade auch beschrieben hast, den kann ich nur bestätigen, die Geduld und Ausdauer und auch die Ruhe, die man mitbringt, in Kombination mit deinen Tipps, sind tatsächlich sehr, sehr zielführend. Jetzt weiß ich, dass Zuhörerinnen dabei sind, die noch ganz, ganz am Anfang stehen. Wir beide sind ja nun schon relativ lang im Game sozusagen. Und die ein oder andere Familie hat mich auch kontaktiert, hat gesagt, hier, wir kommen jetzt mit unserem Baby und alle meinen, die müssen Fleisch essen und da. Wer jetzt noch mehr wissen möchte, für den hast du ja was ganz Besonderes.
Ja, genau. Also ich habe einen Kurs, einen Weihnachts-Special-Kurs, wo es genau darum geht, die Themen, die wir jetzt besprochen haben, in der Tiefe auszuarbeiten. Das ist ein 8-Tage-Intensivkurs, der startet nächste Woche am 14.12. Wirklich 8 Tage in Folge. Jeden Tag gibt es da ein Training von mir zu diesen Themen, was du für dich tun kannst, um ja dein Weihnachtsfest so zu gestalten, wie es für dich gerade jetzt passt, ja, und wie du es jetzt haben willst. Und wo wir eben ja noch mehr in die Anwendung auch gehen von den Themen, die wir jetzt heute hatten. Weil es einfach auch unterschiedliche Stadien gibt. Das vielleicht auch noch mal kurz zum Abschluss, ja. Also du hast es ja gerade auch schon so schön angesprochen. Aber am Anfang ist einfach vor allem erstmal noch ganz viel dieses, ich brauche mehr Wissen, um Unsicherheiten für mich wirklich zu beseitigen, weil wir eben alle in dieser Gesellschaft groß geworden sind, wo Tiere essen als nicht nur normal, sondern auch gesund betrachtet wird, ja, und dann gehen wir da raus und sollen auf einmal vertreten, dass das so nicht mehr stimmt, ja, genau, und es gibt einfach unterschiedliche Stadien, die wir so durchlaufen, ja, und es lohnt sich aber definitiv dran zu bleiben, weil wir auf ganz vielen verschiedenen Ebenen Themen lösen. Ja, also für mich war Veganismus definitiv der Einstieg in mein authentisches Leben mit mir, ja, also meinen Ausdruck zu finden in der Welt. Ich habe ja auch meine vegane Berufung, also meine Berufung sozusagen war klar, ganz schnell, ich will das auch mich vegan beruflich verwirklichen. Und das gibt meinem Leben ganz viel Sinn und Richtung. Es braucht einfach noch mehr, die einfach sich auch so sicher fühlen in ihrem Veganismus, weil wir natürlich immer ein Vorbild sind, ob wir wollen oder nicht. Aber dadurch, dass wir noch so eine Minderheit sind in der Gesellschaft, sind wir immer direkt ein Vorbild für andere und wir können halt uns entscheiden, was für ein Vorbild.
Wenn du also jetzt beschlossen hast, Weihnachten gemeinsam mit deiner nicht-veganen Familie zu verbringen, dich aber da noch unsicher fühlst oder Angst hast vor Konfrontation, dann schau unbedingt mal in die Shownotes rein, da findest du den Link direkt zu dem Kurs von Tamara. Tamara, gibt es jetzt noch ein Abschlusswort? Liegt dir noch was auf dem Herzen, was wir noch nicht angesprochen haben?
Ja, also ich würde jeden nochmal einladen, sich einmal mächtig dafür abzufeiern. Egal an welcher Reise du gerade stehst, ob du jetzt gerade erst am Anfang bist oder schon viele Jahre vegan bist, wirklich für dich dafür anzuerkennen, dass du diesen Weg gehst und dass du diesen Weg gewählt hast, dass du gesagt hast, du möchtest in Integrität mit deinen Werten leben, unabhängig vom Außen, weil genau das braucht's, ja. Wir sind wirklich Wegbereiter für eine friedlichere, liebevollere und auch gerechtere Welt. Und wir vergessen das einfach in dem alltäglichen Kampf und Auseinandersetzungen häufig, uns dafür einfach mal Danke zu sagen. Deswegen von meiner Seite danke, dass du vegan lebst. Danke, dass du dich mit dem Thema beschäftigst. Es braucht mehr wie dich. Und das ist auch etwas, ja, wir können uns nicht oft genug dafür anerkennen, dass wir das tun.
Ja, das sind, glaube ich, wunderschöne Abschlussworte für diesen Podcast. Auch ich sage danke für deine Zeit und das super nette Interview.
Von Herzen gern.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du motiviert und inspiriert bist, dieses Weihnachtsfest im Einklang mit deinen eigenen Werten zu feiern und so zu gestalten, dass du dich rundum wohlfühlst. Kennst du noch jemanden, der diesen Mut und etwas weihnachtliche Inspiration benötigt? Dann teile diese Folge sehr gerne als Direktnachrichten mit der Person oder aber auf Social Media. Wenn du mich und meine Podcast-Folgen gern direkt unterstützen möchtest, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder einen netten Kommentar bei Apple Podcast. Damit sorgst du dafür, dass mein Podcast zukünftig besser ausgespielt wird. In diesem Sinne sage ich danke und ciao, ciao, bis nächste Woche.